Liebe Gemeinde, auch ich begrüße euch ganz herzlich von meiner Seite heute Morgen und ich freue mich, dass ich heute Morgen mit euch Gemeinschaft haben darf und euch mit dem Wort Gottes dienen darf. Lohnt es sich, Jesus nachzufolgen? Lohnt es sich, Jesus nachzufolgen, wenn man bedenkt, dass weltweit circa 100 Millionen Christen misshandelt, geschlagen, benachteiligt, ausgegrenzt, weggesperrt, diskriminiert oder sogar getötet werden? Lohnt es sich, Jesus nachzufolgen, wenn man aufgrund des Glaubens an ihn von Freunden, Arbeitskollegen oder vielleicht sogar der eigenen Familie belächelt, abgestempelt oder vielleicht sogar ausgegrenzt wird? Wird es sich lohnen, Jesus nachzufolgen, wenn die Situation in unserem Land sich vielleicht einmal ändern sollte, wenn wir uns nicht mal mehr so frei und offen versammeln dürfen? Wird es sich dann lohnen, Jesus nachzufolgen? Wenn du wegen deines Glaubens schon mal in der Situation warst, dass du dich gefragt hast, warum lohnt es sich eigentlich, diesem Jesus weiter nachzufolgen, dann geht es dir ganz ähnlich wie den Empfängern des Hebräerbriefs. Wenn man sich diesen Brief näher ansieht, dann wird deutlich, dass das wahrscheinlich Judenchristen waren, also Juden, die sich zum Glauben an Jesus bekehrt haben und deswegen auf verschiedene Widerstände gestoßen sind und so in der Gefahr standen, wieder zurück zum Judentum zurückzufallen, weil das eben im Römischen Reich eine erlaubte, anerkannte Religion war. Und deswegen waren sie in der Gefahr, von diesem Bekenntnis an Christus loszulassen. Und der Verfasser des Hebräerbriefs, der schreibt jetzt diesen Empfängern einen so wunderbaren Text, in dem er ihnen die Einzigartigkeit und die Größe Jesu vor Augen malt, mit dem er sie ermutigt: Folgt Jesus nach, haltet an diesem Bekenntnis fest, komme was wolle. Und mit diesem Text möchte auch ich uns heute Morgen ermutigen. Und ich lese dazu Hebräer Kapitel 4, die Verse 14 bis 16. Wer eine Bibel hat, darf sie jetzt gerne aufschlagen. Wer nicht, für den habe ich den Text auch hier vorne. Hebräer Kapitel 4, die Verse 14 bis 16. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Unser Text ist wunderbar klar strukturiert. Vers 14 beinhaltet als Zentrum dieser Verse die Aufforderung: Bleibt an dem Bekenntnis zu Jesus dran. Aber Vers 14, der beginnt nicht mit dieser Aufforderung, sondern der schiebt den ersten Grund, warum es sich lohnt, Jesus nachzufolgen, vor. In Vers 15 liefert uns der Verfasser den zweiten Grund, warum es sich lohnt, Jesus nachzufolgen. Und Vers 16, der zieht dann aus dem bisher Gesagten die Schlussfolgerung und liefert uns zugleich einen dritten Grund, warum es sich lohnt, komme, was wolle, Jesus nachzufolgen. Und diese drei Gründe möchten wir uns jetzt näher anschauen. In Vers 14 stellt uns der Verfasser ein Bild vor Augen und er nennt uns den ersten Grund, weshalb es sich lohnt, Jesus nachzufolgen, nämlich: Jesus nachzufolgen lohnt sich, weil du nur in ihm das Heil hast. In Vers 14 stellt uns der Verfasser das Bild des alttestamentlichen Hohenpriesters vor Augen. Und damit wir begreifen, welche theologischen Aussagen er implizit dadurch über Jesus trifft, ist es hilfreich, dass wir uns zunächst vor Augen führen, wer denn der hohe Priester im Alten Testament war, was sein Amt auszeichnete und vor allem worin seine Hauptaufgabe bestand. Das Priestertum im Alten Testament im Allgemeinen war ja die Personengruppe, die das Volk Gottes vor dem heiligen Gott Jahwe vertreten hat. Sie waren die Mittler zwischen dem Volk und Gott. Und wie der Name schon sagt, war die Position des hohen Priesters dabei herausragend. Er war der höchste der Priester. Und ich habe uns ein Bild mitgebracht, wie man sich den nach den biblischen Angaben vorstellen kann. Und der Hohepriester war also eine sehr wichtige Person, denn er war der höchste Mittler zwischen dem Volk Gottes und ihrem Gott. Und die Hauptaufgabe des Hohen Priesters, die bestand neben der Koordinierung und Betreuung der anderen Priester, insbesondere in einer ganz besonderen Handlung an einem ganz besonderen Feiertag. Das Volk Israel hatte einen ganz heiligen und wichtigen Feiertag. In allen anderen Festtagen und Feiertagen hat das Volk sich an Gottes Güte und Treue in der Vergangenheit erinnert oder sie haben Gott gedankt und gelobt für den Segen der Ernte. Aber am Versöhnungstag, das war der größte und heiligste Feiertag des Volkes, der hatte einen besonderen Grund, den uns 3. Mose 16, Vers 30 verrät. Dort heißt es, denn an diesem Tag wird euch Sühnung erwirkt, um euch zu reinigen. Von allen euren Sünden sollt ihr gereinigt werden vor dem Herrn. Das heißt, dieser Tag war ein besonderer Tag, denn Gott bot hier einmal im Jahr nochmal an, von aller Schuld gereinigt zu werden, die bis dahin nicht versöhnt wurde. Und an diesem besonderen Feiertag kommt jetzt die Hauptaufgabe des Hohen Priesters vor. Der Hohe Priester brachte an diesem besonderen Tag ein besonderes Opfer dar. Und die Opferung dieses Tieres bestand aus zwei Akten. Zum einen hat der Priester einen durch Los ausgewählten Bock geschlachtet. Also das Leben dieses Tieres wurde stellvertretend für die Schuld des Volkes hingegeben. Aber die Aufgabe des Hohen Priesters, die hörte da nicht auf. Nachdem er das Tier geschlachtet hatte, geopfert hatte, wurde das Blut des Tieres in einer Schale aufgefangen. Und dann ist der Hohepriester mit diesem Blut in das Allerheiligste der Stiftshütte oder des Tempels hineingegangen, um dieses Blut auf den Sühnedeckel des Altars zu sprengen. Und durch diese Handlung ist er auf der Grundlage des Opfers, das er vorher gebracht hat, in die Gegenwart Gottes getreten, um sozusagen dieses Opfer gültig zu machen, um es Gott zu präsentieren, um dieses Blut vor Gott zu präsentieren. Danach ist er wieder rausgegangen und hat einen zweiten Bock symbolisch mit der Schuld des Volkes beladen und dieser wurde in die Wüste geschickt und hat die Schuld, wie es in der Bibel heißt, weggetragen. Und das Bemerkenswerte ist, der Begriff, der im Hebräischen für wegtragen verwendet wird, ist derselbe, der für vergeben verwendet wird. Und dass der Hohepriester nun die Sühnung für das ganze Volk bei Gott erbat, dass er für das ganze Volk Gottes eintrat, wird jetzt an zwei sehr schönen Details seiner Kleidung deutlich. Der Hohepriester hatte auf jeder seiner Schultern einen Onyxstein. Und auf jedem dieser Steine waren 6 Stämme des Volkes Gottes eingraviert. Das heißt, es ist eine sehr schöne symbolische Sache, dass er als Vertreter des Volkes das gesamte Volk vor Gott vertritt. Und das wird an einer weiteren Sache seiner Kleidung deutlich, nämlich an seinem Brustschild. Auf diesem Brustschild waren ebenfalls 12 Edelsteine und auf jedem dieser Steine stand in Gold der Name einer der 12 Stämme. Und jetzt sagt der Verfasser des Hebräerbriefs, Jesus ist unser großer Hohepriester. Was bedeutet das? Nun, so wie der Hohepriester am Versöhnungstag das Opfer gebracht hat, um die Schuld des Volkes zu sühnen, so hat Christus sich selbst an unserem Versöhnungstag, wenn man so will, an Karfreitag, als das vollkommene Opfer hingegeben. Und so wie der Dienst des Hohen Priesters da nicht aufgehört hat, so hört der Dienst Jesu auch nicht am Kreuz auf. Denn so wie der Hohepriester im Alten Testament mit dem Blut des Opfers in das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes gegangen ist, um dieses Opfer zu präsentieren, um es gültig zu machen. So ist Christus auf der Grundlage seines Opfers am Kreuz auf Golgatha in das wirkliche Allerheiligste, in die tatsächliche Gegenwart Gottes im Himmel aufgefahren, um sein Opfer gültig zu machen. Das heißt, Jesus steht beim Vater und er präsentiert sich selbst. Er präsentiert seine durchbohrten Hände und seinen durchbohrten Leib als das vollkommene Opfer für deine und meine Schuld. Und so wie der alttestamentliche Hohepriester das ganze Volk vor Gott vertrat, so vertritt Jesus Christus auch jeden, der zu ihm gehört. Ist uns klar, was das bedeutet? Jesus Christus tritt mit deinem Namen in seinem Herzen für dich vor Gott ein. Wenn du um Vergebung deiner Schuld bittest und dich auf das Opfer Jesu berufst, dann tritt Gott vor den Vater und tritt für dich ein. Ich weiß gar nicht, ob uns bewusst ist, was das bedeutet. Ja, wenn ich um Vergebung meiner Schuld bitte und mich auf das Opfer Jesu berufe, dann tritt Gott vor den Vater und sagt, Vater, Arthur hat gesündigt. Er ist vor dir schuldig, aber er hat nichts, womit er seine Schuld bei dir begleichen kann. Aber er beruft sich auf mein Opfer, was ich vor 2000 Jahren auch für ihn gegeben habe. Und Christus präsentiert sich als das vollkommene Opfer vor Gott. Und der Vater vergibt. Nicht, weil ich mich genug angestrengt hätte, nicht, weil ich es auf irgendeine Art und Weise verdient hätte, sondern weil das Opfer Jesu, auf das ich mich berufe, vollkommen ist. Wir haben vollkommene Vergebung, weil Jesu Opfertod vollkommen ist. Und ich möchte diesen Punkt zum Schluss mit einer Geschichte aus meinem Leben verdeutlichen, wo ich in meinem Leben zum ersten Mal, glaube ich, so richtig verstanden habe, was das bedeutet, dass Jesus stellvertretend meine Schuld auf sich genommen hat. Als ich in Gießen angefangen habe zu studieren, da haben wir mit unserem Jahrgang eine Freizeit gemacht, um uns besser kennenzulernen, um uns aufeinander einzustimmen. Und am Ende dieser Freizeit gab es für alle jede Menge Kaffee und Kuchen. Und ihr müsst jetzt über mich wissen, ich bin jetzt nicht so der Kuchenesser. Also ich esse ein Stück, aber ich kann nicht mehr als ein Stück Kuchen essen, zumindest schwierig. Also nach einem Stück Kuchen, da bin ich satt. Und wir haben Kaffee und Kuchen gegessen und danach haben wir gesagt, okay, lasst uns noch mit ein paar Leuten Volleyball spielen. Dann haben wir uns im Hof hingestellt in einen Kreis und haben Volleyball gespielt. Und nach einiger Zeit kam eine Frau aus der Küche mit einem Riesenteller voll mit Kuchen. Und sie sagte zu uns, könnt ihr doch bitte noch den Kuchen essen, damit wir den nicht wegschmeißen müssen. Und wir alle waren so satt von Kaffee und Kuchen, dass dann irgendeiner von uns die Regel aufgestellt hat, okay, wer jetzt beim Volleyball einen Ball verhaut, der muss ein Stück Kuchen essen. Und jetzt müsst ihr über mich nicht nur wissen, dass ich nicht mehr als ein Stück Kuchen essen kann, sondern ich sag's mal so, ich bin auch nicht der begnadetste Volleyballspieler. Und jetzt könnt ihr euch denken, was geschehen ist. Wir spielten weiter und es kam natürlich, wie es kommen musste. Ich verhaute den ersten Ball und musste ein Stück Kuchen essen. Ich musste meine Strafe tragen. Dann habe ich gedacht, alles klar, langsam wird's kritisch. Wenn du jetzt noch einen Ball verhaust, dann kannst du nicht noch ein Stück Kuchen essen. Es geht nicht. Also wenn ich jetzt noch einen Ball verhaue, dann wird's wirklich kritisch. Dann kann ich meine Strafe nicht tragen. Ja, und ihr könnt euch wahrscheinlich auch hier denken, was passiert ist. Wir spielten weiter und irgendeine Zeit später verhaute ich den nächsten Ball. Und ich stand davor, meine Strafe tragen zu müssen. Und dann habe ich gesagt, Leute, es tut mir leid. Ich kann jetzt nicht noch ein Stück Kuchen essen. Wenn ich jetzt noch ein Stück Kuchen esse, dann wird es unschön für uns alle. Und plötzlich sagte ein Mädchen, eine Mitspielerin, okay, ich esse das Stück, was der Arthur essen muss. Und dann ist sie zu dem Teller gegangen, hat das Stück genommen, hat es gegessen und die Sache war geklärt. Und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Christus hat stellvertretend die Schuld, die ich verdient habe, getragen. Und versteht mich nicht falsch, selbstverständlich sind die Leiden, in Anführungszeichen, die ich erlebt habe, was ja jetzt keine Leiden sind, in keinster Weise mit dem vergleichbar, was Christus am Kreuz erlitten hat. Das steht außer Frage. Aber da habe ich zum ersten Mal begriffen, was das bedeutet. Und vielleicht befindest du dich momentan in deinem Leben in einer Phase, wo es dir schwerfällt, Jesus, koste es, was es wolle, nachzufolgen. Wo du dir vielleicht gerade jetzt die Frage stellst, warum lohnt es sich eigentlich, Jesus nachzufolgen? Und dieser wunderbare Text gibt uns diesen ersten wunderbaren Grund. Jesus nachzufolgen lohnt sich, weil du nur in ihm dieses Heil hast. Und der zweite Grund, den uns dieser Text nennt, finden wir in Vers 15, der lautet, Jesus nachzufolgen lohnt sich, weil du nur bei ihm wahren Trost hast. Und ich lese dazu nochmal Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Und das ist interessant. Der Verfasser zeigt jetzt, dadurch, dass Jesus jetzt im tatsächlichen Allerheiligsten ist, das bedeutet nicht, dass er deshalb unseren irdischen Nöten gegenüber gleichgültig ist. Also Jesu Göttlichkeit und dass er jetzt beim Vater im Himmel ist, bedeutet nicht, dass er nicht mehr sieht und versteht, wie es dir und mir geht. Er kann mit unseren Schwachheiten mitleiden, weil er selber Mensch war. Und interessant ist jetzt, was hier mit Schwachheiten gemeint ist. Das Wort, was hier im Urtext gebraucht wird, kann Verschiedenes meinen. Es kann zum einen körperliche Krankheit meinen, es kann aber auch allgemein die menschliche Schwäche meinen, die es mit sich bringt, dass wir im Körper unterwegs sind. Und diese Bedeutungen, die müssen hier nicht ausgeschlossen sein, aber wenn man sich diesen Kontext anguckt, vor allem die Verse, die danach folgen in Kapitel 5, wo es um Jesus im Garten Gethsemane geht, dann wird deutlich, dass hier vor allem gemeint sind Anfechtungen, die uns dazu führen wollen, dass wir Gott und seinen Wegen absagen. Und das ist eigentlich die Versuchung der Sünde, dass sie das Misstrauen in uns gegenüber Gott und seinen Wegen für uns wecken möchte. Und wie gesagt, genau in dieser Gefahr stehen ja auch die Empfänger des Hebräerbriefs. Und ihr Lieben, wir müssen uns Folgendes bewusst machen. Wenn wir Jesus nachfolgen und wenn wir das auch öffentlich bekennen, dann müssen wir uns auf Gegenwind gefasst machen. Das ist etwas, was Jesus selbst in Johannes 15, Vers 18 verheißen hat. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und das habe ich in meinem Leben auch schon erlebt. Ich bin in meiner Verwandtschaft so ziemlich der einzige Gläubige und natürlich gab es da schon Diskussionen, wo ich mich gefragt habe, lohnt es sich eigentlich noch, Jesus nachzufolgen? Wir an der FDH in Gießen mussten das vor einigen Monaten auch erfahren. Da wurden die Gebäude mutwillig mit Farbe beschmiert, weil uns dadurch signalisiert werden sollte, was ihr hier lehrt, was ihr hier forscht. Das gefällt uns nicht. Und wisst ihr, was uns Gläubigen diesbezüglich vor allem hier im Westen fehlt? Zumindest ist das mein Eindruck. Uns fehlt eine gewisse Theologie des Leidens. Also das Bewusstsein, dass die Nachfolge Jesu auch etwas kosten kann. Das Bewusstsein, dass es auch etwas kosten kann, diesem Jesus bedingungslos nachzufolgen. Wenn Jesus selbst diesen Weg schon gehen musste, macht der Verfasser deutlich, dann müssen wir uns doch nicht wundern, dass es auch uns geschehen kann. Und wir müssen aufpassen, dass wir da nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Und versteht mich nicht falsch, ich bin Gott dankbar für all den Segen, für die Freiheit, die wir in diesem Land haben dürfen. Aber da müssen wir aufpassen. Und vielleicht bist du gerade in einer Situation der Anfechtung. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, die dich zweifeln lässt an Gottes Güte. Vielleicht musst du dich gerade jetzt vor Menschen, vor Familie vielleicht, vor Arbeitskollegen rechtfertigen, weil du an diesen Jesus glaubst. Vielleicht hast du in letzter Zeit eine schwere Diagnose erhalten, die dich an Gottes Güte zweifeln lässt, die das Misstrauen gegen das Vertrauen an Gott schüren möchte. Dieser Text sagt dir, bei allem, was du gerade euch durchleben magst, dein Hohepriester, der leidet mit. Der kann dich verstehen. Der weiß, wie es dir geht, weil er es selbst durchlebt hat. Das heißt, der Verfasser macht deutlich, in den Versuchungen, die Christus erlitten hat, und in den Versuchungen, die wir heute erleiden, besteht eine Wesensgleichheit. Nämlich, wie gesagt, das Misstrauen gegen Gott zu schüren. Aber der Verfasser macht deutlich, Christus ist diesen Versuchungen zu keiner Zeit seines Lebens erlegen. Und die Mitleidensfähigkeit besteht eben nicht darin, wie manche Ausleger versuchen zu zeigen, dass Jesus deswegen mit uns mitleiden könnte, weil er weiß, was es heißt, zu fallen und zu sündigen. Sondern die Mitleidensfähigkeit besteht darin, dass er die volle Intensität der Versuchung kennt, ohne dass er ihr einmal erlegen ist. Und deswegen kann auch nur er dir wirklich helfen. Ist das schon mal aufgefallen, wer im Fußball oder im Sport überhaupt Trainer wird? Es sind immer oder fast immer ehemalige Spieler. Warum? Weil sie genau wissen, was es heißt, Spieler zu sein. Jesus wurde Mensch. Er weiß, was es heißt, Mensch zu sein, was es heißt, angefochten zu sein. Und nur deswegen findest du bei ihm wahren Trost. Und das ist der zweite Grund, den uns dieser wunderbare Text nennt. Wir haben gesehen, erstens, es lohnt sich, Jesus nachzufolgen, weil du nur in ihm das Heil hast. Zweitens, es lohnt sich, ihm nachzufolgen, weil du nur bei ihm wahren Trost hast. Und der dritte und letzte Punkt, der zieht jetzt, wie gesagt, die Schlussfolgerung aus dem, was wir gesehen haben und liefert uns einen dritten Grund. Jesus nachzufolgen lohnt sich, weil du nur durch ihn Zutritt zu Gottes Thron hast. Und ich lese dazu noch einmal Vers 16. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Das ist die Schlussfolgerung. Weil wir einen Hohepriester haben, der im tatsächlichen Allerheiligsten ist, weil wir einen Hohepriester haben, der für uns eintritt, der uns verstehen kann, weil wir diesen Priester haben, der diesen Weg für uns freigemacht hat, deswegen haben wir Zutritt zum Thron des heiligen Gottes. Und ich glaube, uns ist gar nicht bewusst, was hier eigentlich für eine unglaubliche Aussage getroffen wird. Dass wir Zugang zum Thron des heiligen Gottes haben, zu jeder Zeit. Der Verfasser macht hier eine unfassbare Aussage. Und es wird deutlich, wie unglaublich das ist und was für ein Privileg das ist, wenn wir uns zwei Dinge vergegenwärtigen. Erstens, wenn wir uns nochmal ansehen, wie die Situation im Alten Testament war. Da durfte nur eine Person einmal im Jahr in die Gegenwart Gottes treten, ins Allerheiligste. Und das war, wie wir gesehen haben, der hohe Priester. Und selbst dieser Priester durfte nicht einfach so in das Allerheiligste hineinspazieren. Wir wissen aus dem dritten Buch Mose, dass der hohe Priester sich ganz genauen, strengen Reinigungs- und Kleidungsritualen unterziehen musste, bevor er die Gegenwart Gottes betreten durfte. Das heißt, nicht mal er durfte einfach so vor den heiligen Gott treten als sündiger Mensch. Und wir wissen aus der jüdischen Überlieferung, dass dem hohen Priester ein Seil um den Fußknöchel gebunden wurde. Warum? Nun, während er seinen Dienst im Allerheiligsten durchgeführt hat, standen die Priester im Vorraum, also im Heiligen, und haben dieses Seil gehalten, falls er bei der Ausübung seines Amtes stirbt, weil er sich nicht an die genauen Reinigungsrituale und die anderen Vorgaben Gottes gehalten hat. Und wenn er stirbt, konnte man ihn eben am Seil wieder herausziehen. Und es ist überliefert, dass das auch das ein oder andere Mal geschehen war. Und ihr Lieben, das zeigt, wir haben einen heiligen Gott und wir sind sündige Menschen. Und dass wir einfach so vor diesen heiligen Gott kommen, das ist eigentlich unfassbar. Der hohe Priester, der hatte eine Räucherpfanne, das sehen wir hier an dem Bild auch, die ganz dichten Rauch entwickelt hat. Und wenn er in das Allerheiligste hineinging, dann wurde dieser Raum mit Rauch erfüllt. Auch das ein Symbol dafür, dass zwischen dem heiligen Gott und den sündigen Menschen eine gewisse Trennung gibt. Lieben, kann es sein, und da schließe ich mich ein, dass wir uns oftmals gar nicht mehr bewusst sind, vor wem wir uns eigentlich hier Woche für Woche versammeln? Kann es sein, dass wir das Bewusstsein dafür verloren haben, dass wir uns hier vor dem heiligen Gott treffen. Gott ist doch immer noch der gleiche. Er ist doch immer noch der heilige Gott, der Mose und den Priestern diese Anweisungen gegeben hat. Er ist doch immer noch der Heilige, vor dessen heiliger Gegenwart sündhafte Menschen gestorben sind. Kann es sein, dass wir es als viel zu selbstverständlich nehmen, dass wir uns hier einfach so treffen dürfen, ohne Angst haben zu müssen, dass wir sterben vor der Gegenwart des heiligen Gottes, weil wir uns nicht richtig gereinigt haben oder ähnliches? Nicht, weil wir besser wären als die Menschen damals, sondern weil wir einen hohen Priester haben, der für uns eintritt. Was für ein unfassbares Privileg, dass du und ich Zugang haben dürfen zum Thron des heiligen Gottes. Und zum Schluss sagt der Verfasser uns eine zweite Aussage, die deutlich macht, was für ein Privileg das ist. Ist euch aufgefallen, wie er den Thron Gottes hier bezeichnet? Er bezeichnet den Thron Gottes hier als Thron der Gnade. Und wenn man sich das Alte Testament und die Schrift sonst ansieht, dann wird deutlich, dass der Thron Gottes zwei Sachen ausdrückt. Zum einen ist der Thron Gottes an sehr vielen Stellen der Ausdruck seiner übermächtigen und überweltlichen Herrschaftsmajestät. Also Gottes Thron ist ein Ausdruck dafür, dass er weit über dieser Welt, weit über diesen Menschen steht und regiert. Und zum anderen ist Gottes Thron ein Ausdruck und Symbol seiner richtenden Gewalt. Gottes Thron ist der Ort, von dem aus er Gericht hält. Macht Psalm 9 zum Beispiel deutlich oder in Daniel 7, wo Daniel die Vision des Menschensohnes hat, wo von den Thronen gerichtet wird. Auch die Offenbarung macht das an vielen Stellen deutlich. Und der Verfasser des Hebräerbriefs, der spricht jetzt vom Thron der Gnade. Und seht ihr, was er dadurch deutlich macht? Für diejenigen, für die Jesus ihr Hohepriester ist, ist dieser Thron ein Thron der Gnade. Das bedeutet nicht, dass Gottes Thron nicht mehr Herrschaft über die Welt ist und nicht mehr Gericht. Aber wenn Christus dein Hohepriester ist, dann ist es der Thron der Gnade. Und deswegen lohnt es sich, weil wir Zutritt haben zu diesem Thron. Wir dürfen alle Zeit in die Gegenwart Gottes kommen. Und dass hier nicht etwas Einmaliges gemeint ist, macht der Verfasser durch die Zeitform deutlich, in der er das hier beschreibt. Es geht ihm hier um etwas Regelmäßiges, dass wir immer wieder vor die Gegenwart Gottes treten dürfen. Und ich finde, das ist eine wunderbare Beschreibung, was Christsein eigentlich auch ausmacht. Wir dürfen ein Leben lang vor die Gegenwart Gottes treten. Wir dürfen unser Leben vor dem Thron des heiligen Gottes leben. Und zum Schluss ist sehr schön, wie der Verfasser beschreibt, wie wir vor diesen Thron kommen dürfen. Nicht mit Angst und Zittern, sondern mit Freimütigkeit. Das heißt, unerschrocken, voller Zuversicht. Und das Ziel dieses Herantretens an den Thron nennt er uns auch am Schluss, damit wir Barmherzigkeit und Gnade finden, wann? Zur rechten Zeit. Barmherzigkeit bedeutet, dass Gott deine Situation, dein sündhafter Zustand, das lässt Gott nicht kalt. Er erbarmt sich deiner und schenkt dir aus freien Stücken seine Gnade. Jesus nachzufolgen lohnt sich, weil du Zutritt zu seinem heiligen Thron hast. Und das finde ich wunderbar, dass der Verfasser sagt, Gottes Hilfe kommt spätestens rechtzeitig. Wir empfangen seine Gnade und Barmherzigkeit und Hilfe zur rechtzeitigen Zeit. Und vielleicht befindest du dich, und damit möchte ich schließen, zurzeit in einer Situation, in der du gerade das dringender brauchst als vielleicht bisher in deinem Leben. Dann möchte ich dir durch diesen Text zusprechen. Der Weg zum Thron Gottes ist frei. Mach dich auf in Gottes Gegenwart. Und ich weiß, dass man sich damit oft schwer tut. Dass man als Mensch sich da oft schwer tut, zu glauben, okay, Gottes Hilfe wird wirklich rechtzeitig kommen. Wenn es ums Existenzielle geht, ich kenne das, dann tut man sich schwer. Und so möchte ich uns zuletzt mit einer Geschichte ermutigen, die mir da sehr geholfen hat. Die niederländische Christin Corrie ten Boom ist bis heute für ihre Nachfolge Jesu bekannt. Sie hat in der Nazi-Zeit mit ihrer Familie einige jüdische Familien zu Hause aufgenommen und vor den Nazis versteckt und beschützt. Und eines Tages erlebt sie ein Schlüsselerlebnis ihres Lebens. Sie hat Angst davor, dass der Weg, den Gott sie führen wird, dass ihr Glaube für diesen Weg nicht groß genug sein wird. Und dann geht sie zu ihrem Vater und sagt: Papa, ich habe Angst, dass mein Glaube nicht groß genug dafür ist, für den Weg, den Gott für mich bereitet hat. Und wisst ihr, was ihr Vater dann geantwortet hat? Er sagte: Wenn du in 3 Wochen verreisen willst, wann bekommst du von mir das Fahrgeld? Heute oder in 3 Wochen? Und ich finde, das bringt es wunderbar auf den Punkt. Die Hilfe unseres hohen Priesters kommt zur rechten Zeit. Egal wer oder welche Umstände Christen verfolgen, wer Jesus nachfolgt, der bereut es nicht. Und so fasse ich zusammen: Jesus nachfolgen lohnt sich, weil du nur in ihm das Heil hast. Jesus nachfolgen lohnt sich, weil du nur bei ihm wahren Trost hast. Und Jesus nachfolgen lohnt sich, weil du nur durch ihn Zutritt zum Thron des heiligen Gottes hast. Amen.